Ja, wir möchten heute in diesem wichtigen Thema weiterfahren über die Versuchung. Joshua hat ja schon einige Stellen gelesen, die wir vielleicht dann auch noch kurz einmal berühren möchten. Es handelt sich um den Text im Lukas Kapitel 4. Da möchten wir heute, so der Herr Gnade gibt, die Verse 5 bis 15 beenden. Und es ist ja sehr eindrücklich zu sehen, wie der Dienst des Herrn auf dieser Erde begonnen hat. Eben durch das, dass Satan Zutritt gewährt wurde zu ihm, um ihn in unmittelbarer Nähe zu versuchen. Und wir haben ja auch schon gesehen, dass der Herr Jesus nicht nur hier versucht wurde, sondern dass er immer wieder versucht wurde. Hier war es direkt von Satan selber. Und in den allermeisten anderen Fällen ging es ihm genauso, wie es uns geht. Satan versucht uns, wie? Durch seine menschlichen Helfer. Oder durch unser Umfeld, durch die Welt und ganz besonders, wie wir auch schon gehört haben, durch unser Fleisch. Aber das war doch eine außergewöhnliche Situation und der Herr Jesus wurde in seinem Dienst sehr oft versucht, dann durch Menschen. Wir haben auch schon das letzte Mal gesehen, ich nehme diesen Vers vorweg, oder die Verse 13 bis 15 möchte ich vorwegnehmen. Da steht im Vers 13, und nachdem der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Das ist ja bemerkenswert, dass wir hier lesen, er wich von ihm wieder, Gott sei Dank, aber nur eine Zeit lang. Gott hat es zugelassen, dass er immer wieder seine Versuchung am Herrn Jesus ausüben konnte. Und wenn da steht, eine Zeit lang, dann heißt das vom Griechischen her eigentlich bis zu dem vom Gott festgesetzten Zeitpunkt. Achri Kairu, also Kairos, dieses Wort, wo Gott den Zeitpunkt genau festlegt, wird hier gebraucht. Also der Teufel wich von ihm bis zu dem vom Gott festgelegten Zeitpunkt. Das heißt, Gott ist in Kontrolle. Auch über jegliches Handeln und Versuchen des Satans. Er kann nicht einfach handeln, wie er will. Das bin ich so froh, das immer wieder zu realisieren in der Schrift. Es ist haargenau festgelegt von Gott und zugelassen. Und das gilt auch in unserem Leben. Es häuft sich nicht einfach alles wild und stürzt über uns zusammen und es gerät außer Kontrolle. Nein, Gott behält immer die Kontrolle in all unseren Anfechtungen und Versuchungen. Und wie wir schon so schön gelesen haben, gleich damit verbunden ist von Gottes Seite her immer auch ein Ausgang. Es gibt aus jeder ja noch so schwierigsten Situation einen göttlichen Ausgang. Wie herrlich ist diese Wahrheit. Ich möchte noch gleich Verse 14 und 15 lesen und dann beginnen wir wieder bei Vers 5. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Ja, sein Ruf steht hier, das Gerücht von ihm, griechisch Fama, sein Ruf bedeutet das. Das ist direkt verwandt mit dem englischen Wort Fame. Sein Ruf verbreitete sich blitzschnell. Und es gibt ja einige Ausleger, die sehen hier zwischen Vers 13 und 14, dass da eine Zeit des Dienstes des Herrn schon dazwischen gewesen sei. Einige sagen, das sei ein Jahr, das erste Jahr des Herrn schon dazwischen gewesen. Ich Ich habe mich zu wenig damit befasst, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber möglich ist ja, dass hier bereits der Herr gewirkt hat und darum sein Ruf sich blitzschnell verbreitete. Stellen wir uns das vor, man hat keine Medien, kein Radio, keine Nachrichten und so weiter. Und trotzdem, auch in der damaligen Zeit, verbreiteten sich Nachrichten blitzschnell. Für natürlich nicht so wie in unseren Tagen, aber doch, das ist immer das eine Eigenschaft des Menschen, der menschlichen Gemeinschaft. Wenn irgendetwas Phänomenales, Außergewöhnliches ist, dann wird das sehr, sehr rasch verbreitet. Und da kommt dieser Prophet, der Messias und wirkt solche Dinge, wie er gewirkt hat. Kann man sich gut vorstellen, dass das blitzschnell sich verbreitete. Die Menschen, sie haben sein Wirken geliebt. Geliebt. Ist ja auch kein Wunder. Er kommt und heilt die Menschen und befreit aus tiefen dämonischen Verstrickungen und Gefangenschaft. Dass die Menschen das liebten. Aber bald zeigte sich, dass sie seine Botschaft, seine Predigt zutiefst hassten. Das ist ja schon erstaunlich. Seine Botschaft haben viele sofort gehasst. Das lesen wir dann weiter ab Vers 16, das nächste Mal. Ja, und so wollen wir zurückkehren eben zum Vers 5. Ich möchte noch vorausschicken, dass in den Evangelien, in den weiteren Evangelien, im weiteren Verlauf mehr als 10-mal noch darüber berichtet wird, wie die Menschen eben, die religiösen Führer, ihn versuchten. Ich lese nur aus jedem Evangelium, ihr müsst nicht nachschlagen, einen Beispielvers, Matthäus 19, 3, und die Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen: Ist es einem Manne erlaubt, aus jeder Ursache seine Frau zu entlassen? Oder Markus 11, Vers 8. Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie, um ihn zu versuchen, ein Zeichen vom Himmel von ihm begehrten. Oder Lukas 10, 25. Und siehe, ein gewisser Gesetzeslehrer doch stand auf und versuchte ihn und sprach: Lehrer, was muss ich tun oder eigentlich getan haben, um das ewige Leben zu ererben? Was für eine gute Frage. Aber er wollte ihn zu Fall bringen mit dieser Frage. Was für eine gute Frage. Und dann kommt ja das bekannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Johannes 8, Vers 6. Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber, und jetzt merken wir sofort, aus welcher Stelle das ist, Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Und was passierte dann? Einer nach dem anderen dieser feindseligen Gruppe von schriftgelehrten Pharisäern, die ihn umgeben hatten, verließ den Platz. Die Menschen haben ja viel darüber nachgedacht, was hat der Herr Jesus hier auf die Erde geschrieben? Und ich bin mir ziemlich sicher, was er geschrieben hat. Ziemlich sicher. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Also, was hat er geschrieben? Einen Namen nach dem anderen von diesen Männern, die um ihn herum standen. Die Bibel sagt uns das nicht, aber wir können darüber nachdenken und ich bin mir ziemlich sicher, einen Namen nach dem anderen hat er an den Boden geschrieben. Und jeder ist gegangen, als sein Name kam. Ja, wir wollen noch etwas nachdenken über dieses Thema Versuchung. Griechisch heißt das Peirazo, das Verb, das heißt versuchen. Es heißt auch prüfen. Und an einigen wenigen Stellen braucht das Neue Testament noch eine Verstärkung dieses Wortes. Ekpeirazo. Quasi herausversuchen oder herausfordern. Das Hauptwort dazu heißt Peirasmos, die Versuchung oder die Anfechtung oder die Prüfung. Und jetzt ist es wichtig, auch gerade um eine Stelle wie die, die Joshua gelesen hat, Jakobus 1, 13, richtig zu verstehen, dass wir realisieren, dass das Wort grundsätzlich in zwei unterschiedlichen Bedeutungen gebraucht wird im Neuen Testament. Und das Wort kann nämlich in einem positiven Sinn gebraucht werden, mit einer positiven Absicht, und es kann in einem, mit einer negativen Absicht gebraucht werden. Der positive Sinn ist eben, am besten zu übersetzen, mit prüfen oder Prüfung. Gott prüft oder testet uns. Zum Beispiel 1. Korinther 10, 13 haben wir schon gelesen. Oder die Schrift sagt sogar, wir sollen auch uns selber prüfen. 2. Korinther 13, 5. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe, schreibt dort Paulus den Korinthern. Ob ihr im Glauben seid, das heißt, ob ihr auch im Glauben wandelt. Und wir wissen mittlerweile, was das bedeutet, ob wir auch wirklich im Gehorsam wandeln. Prüft euch. Das ist ein Gebot des Neuen Testamentes an uns alle. Und wisst ihr, jedes Mal, wenn wir uns versammeln, jede Predigt ist eine Gelegenheit dazu, genau das zu tun. Sich zu prüfen, anhand des Spiegels des Wortes Gottes. Und so ist natürlich auch unsere persönliche Zeit, wo wir die Bibel lesen, jedes Mal eine Gelegenheit, das zu tun, mich zu prüfen. Und das ist so wichtig, dass wir das tun. Eben diese positive Sinn von Peirasmos oder von Peirazo. Das Prüfen und das Ziel dabei ist immer, dass die Prüfung zum Guten führt. Dass sich das Echte herausstellt und das Falsche ausgeräumt werden kann. Zu meinem Besten. Das ist dieser wunderbare, herrliche, positive Sinn von Peirazo. Prüfen. Und dann gibt es eben auch den negativen Sinn. Und da heißt das gleiche Wort versuchen. Versuchung. Und in der weitaus Mehrheit der Fälle im Neuen Testament ist es in diesem Sinn gebraucht. Aber der Zusammenhang zeigt immer unzweideutig klar, ob der positive oder der negative Sinn gebraucht ist, als ob es eher mit versuchen übersetzt werden muss oder mit prüfen, Prüfung oder Anfechtung. Wir werden das noch sehen. Und so möchte ich eine Definition geben von dem, was die Bibel meint mit dem Sinn Versuchung im Neuen Testament. Versuchung ist der Versuch. Es ist nur der Versuch. Versuchung ist der Versuch, jemanden zu verführen. Das heißt, zum Schlechten zu veranlassen. Das wiederum heißt, auf einen falschen Weg zu bringen. Auf einen vor Gott falschen Weg zu bringen. Nämlich in aller Regel auf den Weg des Versuchers selber. Das ist auch der Grund, warum all die Versucher heute in der Christenheit, sie wollen die Menschen für ihren eigenen Weg gewinnen, für ihr modernes Evangelium. Sie wollen die Menschen verführen, endlich sich zu lösen von diesem altmodischen Karumpel, wie sie sagen, und einen modernen Jesus, dem nachzufolgen. Der Versuch, die Leute auf einen eigenen Weg zu bringen, jemanden zu Fall zu bringen. Versuchung ist der Versuch, einen anderen zu Fall zu bringen, jemanden dazu zu bringen, einen Fehler zu machen. Da werden wir sehen, dass genau das wir selber oft mit dem allmächtigen Gott machen. Gott versuchen. Und eben, wir wollen diese Stelle noch einmal aufschlagen, die Joshua schon gelesen hat, in Jakobus 1, Vers 13. Dazu sagt eben Apostel Jakobus: Niemand sage, wenn er versucht wird, eindeutig der negative Sinn offenbar hier gebraucht, wenn er versucht wird, dass er zu Fall gebracht würde, dass er zum Böse handeln würde, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst, also Gott selbst, versucht auch niemand. Das ist auch ein klarer Hinweis darauf, dass der Herr Jesus als Gott, der Herr Jesus bei Gott, beim Vater, unmöglich hätte vom Satan versucht werden können. Denn es steht hier schwarz auf weiß: Gott kann nicht versucht werden. Nein, aber er wurde ganz Mensch mit aller Schwachheit und Begrenztheit und eben Versuchbarkeit. Ein weiteres klares Zeichen, Beweis der völligen Menschheit Jesu Christi. Hebräer sagt uns ja, eine kurze Zeit niedriger als die Engel. Und Satan ist ein Engel, ein gefallener Engel. Und der Herr Jesus hat sich unter ihn erniedrigt. Und deshalb war er von ihm versuchbar. Freiwillig hat er sich in diesen Zustand begeben, wo er, der Sohn Gottes, Gott selber, von Satan versucht werden konnte. Die Bibel sagt uns ja deutlich, dass die Versuchungen und Leiden Jesu insbesondere dazu dienten, ihn, den Herrn, ganz auf seinen himmlischen Vater zu werfen und ihn, den vollkommenen Gehorsam, zu lehren. Hebräer 5, so wichtige Stelle, schlagen wir noch einmal auf, Hebräer 5, Vers 8 und 9. Und obwohl er Sohn war, gemeint ist Sohn Gottes, Gott selber, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Er hat den Gehorsam gelernt und war dann bereit, hundertprozentig bereit, ans Kreuz zu gehen. Das zeigt uns, dass hier mit dem Leiden nicht nur das unmittelbare Kreuz gemeint war. Er hat schon vorher durch Leiden, zum Beispiel durch das Leiden in den Versuchungen, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Merken wir jetzt die Verknüpfung. Er in seiner Menschheit musste durch Versuchung und Leiden Gehorsam lernen und ist dadurch uns zum Urheber unseres Heils geworden. Wem denn? Diejenigen, die ihm gehorchen. Die ihm gehorchen. Als seine Kinder dürfen wir in seinen Fußstapfen wandeln. Und dann gilt das gleiche Prinzip für uns. Auch wir müssen gehorsam lernen. Es geht nicht anders. Ich würde sagen, dass Gehorsam gegenüber dem Herrn und seinem Wort das wichtigste oder die wichtigste Eigenschaft eines Gotteskindes ist. Es gibt keine wichtigere, meiner Ansicht nach, als dass ein Kind Gottes gehorsam ist gegenüber Gott und seinem Wort. Paulus nennt sich ja so oft Knecht Jesu Christi, Sklave Jesu Christi. Was ist die wichtigste Eigenschaft eines Sklaven? Dass er treu in seinem Gehorsam dem Herrn gegenüber ist. Dass er gehorsam ist. Wenn jemand sagt, ja, ich bin auch gläubig, und er geht eigene Wege, er gehorcht dem Herrn Jesus nicht, dann muss für uns klar sein, dass es nicht stimmt. Es stimmt nicht, dass man gläubig sein kann und dem Wort nicht in allem gehorcht. Und gleichzeitig ist Gehorsam auch das Zeichen der wahren Liebe zum Herrn. Muss uns auch immer wieder bewusst sein. Viele Stellen im Johannesevangelium, ich lese 1. Johannes 5, 3, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Dieser bekannte Vers. Das Zeichen, dass wir Gott lieben, den Herrn Jesus lieben, ist unser Gehorsam. Oder man kann auch sagen, Gehorsam ist nichts anderes als Glaube praktisch ausgelebt. Gehorsam ist die praktische Das praktische Ausleben unseres Glaubens. Das ist Jakobusbrief. Zeig mir deinen Glauben aus deinen Werken, wir könnten sagen aus deinem Wandel, aus deinem Gehorsam. Dort kann ich sehen, ob dein Glaube echt ist. Glaube ist nichts anderes, Gehorsam ist nichts anderes als Glaube praktisch ausgelebt. Oder noch einmal anders formuliert, Glauben heißt, die Wege Gottes zu gehen. Und nicht mehr die eigenen. Das ist Glaube. Das heißt, Gott und seinem Wort gehorsam zu sein. Ich betone das so, weil dieser Glaubensgehorsam die wichtigste Voraussetzung ist, um den Versuchungen Satans, der Welt, des Fleisches zu widerstehen. Absolut wichtigste Voraussetzung, Glaubensgehorsam, um zu bestehen in den Versuchungen und nicht in die Verführung dann mit fortgerissen zu werden. Und das ist ja genau das, was der Herr Jesus uns hier so eindrücklich lehrt, in Lukas 4. Wir haben das letzte Mal das gesagt, er lebt uns hier Epheser 6 vor. Und das wollen wir noch einmal kurz aufschlagen. Epheser 6, die bekannte Auflistung, was zur Waffenrüstung gehört, um eben gegen die listigen Anläufe des Satans bestehen zu können. Und dann steht da im Vers 16, vor allem aber, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und Glaube ist nichts anderes als praktizierter Gehorsam. Darum ist der Schild des Glaubens, der den ganzen Körper abdeckt hier, der gelebte Gehorsam dem Herrn und seinem Wort gegenüber. Als Voraussetzung und zu bestehen in der Versuchung. Und erst nachher kommt der Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das der Herr Jesus uns auch so schön vorbildlich zeigt, wie er das braucht. Das Schwert des Geistes. Wir haben das letzte Mal schon gesagt, man hört ja, wenn man darüber eine Auslegung liest, wird die ganze Betonung wird immer nur auf das Schwert des Geistes gelegt. Auf das Wort Gottes. Versuchung, der Herr Jesus dort, er hat mit der Bibel geantwortet. Aber es war nur ein Teil. Er hat seinem Vater vollkommenen Gehorsam geleistet. Ist nicht abgewichen davon. Und dann konnte er die Schrift zitieren, um den Teufel zurückzuschlagen. Zuerst Verteidigung und dann das Zurückdrängen. Abweisen mit dem Wort Gottes. Weil es wird nicht reichen, wenn du nicht im Glaubensgehorsam wandelst. Wenn du in die Versuchung kommst und dann quasi als, ich drücke es jetzt etwas böse aus, als Zauberspruch einen Bibelvers sagst. Das ist nicht der Sinn. Das wird nicht helfen. Wir müssen zuerst Glauben ausüben, uns Gott und seinem Willen unterwerfen, ihm gehorchen. Und dann können wir mit der Bibel antworten. Ich möchte eine Frage an die Brüder stellen. Gehorsam. Ist Gehorsam eine Geistesgabe? Ist Gehorsam ein Geschenk Gottes? Ja oder nein? Wir haben schon viel über Gehorsam gesprochen. Ist Gehorsam eine Gabe Gottes?
Ich glaube, es ist eher eine Folge des Glaubens.
Ja. Ein klares Nein. Nein. Gehorsam ist keine Gabe Gottes. Gehorsam, die Verantwortung, dass wir gehorsam liegt, liegt nicht bei Gott. Dem einen gibt er Gehorsam, den anderen nicht. Gott ist schuld, wenn jemand ungehorsam ist. Oh nein! Bei mir liegt es. Bei mir liegt es. Das heißt, wir müssen, und wir haben Gehorsam nicht in unserem Fleisch. Wir müssen Gehorsam lernen. Und wie lernen wir es? Durch. Durch was lernen wir Gehorsam?
Durch Leiden, durch Versuchung.
Genau. Durch Leiden, durch Versuchung. Wir müssen Gehorsam lernen. Gott wird es uns nicht umsonst schenken. Das ist auch so wichtig, dass wir das verinnerlichen. Und genau dieser Gehorsam ist es übrigens, welcher in uns dem Geist Gottes den Raum gibt, damit wir auch dem Gebot des Neuen Testamentes nachkommen können, werdet voll Geistes. Der Gehorsam schafft den Raum in mir für den Geist Gottes. Der Gehorsam wird gebildet in meinem Leben durch Schwierigkeiten, durch Versuchungen, durch Leiden. Und er hat eine herrliche Frucht, mehrere Früchte der Gehorsam. Eine davon ist, dass dem Geist Gottes Raum gegeben wird in mir. Und es ist möglich, Christen können voll Geistes werden. Wir haben das letzte Mal kurz angeschaut, eine Liste, was das für Auswirkungen haben wird in ihrem Leben. Wenn wir voll Geistes sind, wie wichtig ist es doch, dass wir möglichst gründlich gehorsam lernen. Es bedeutet nämlich Leben. Es bedeutet Herrlichkeit. Es bedeutet unvergänglichen Reichtum im Himmel. Es ist so überaus wichtig, dass wir gehorsam lernen. Ich möchte noch einmal einige Stellen kurz, möglichst nur lesen zu dem Thema Versuchung. Noch einmal Jakobus 1. Meine Brüder, Jakobus 1, Vers 2. Meine Brüder, wir dürfen durchaus sagen, meine Geschwister, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Auch hier ist das Wort Peirasmos, Versuchung oder Prüfungen gemeint. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Weil es resultieren gute Früchte daraus. Nur gute Früchte, wenn wir in dieser Anfechtung den Gehorsam ausüben, mit dem Wort Gottes uns umgeben und antworten können. Vers 3, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Eine der wichtigsten Eigenschaften allgemein für uns Christen dieser Zeit, dass wir fest werden. Das ist mein oberstes Gebetsanliegen für jedes von uns allen, dass wir fest werden, standhaftes Ausharren. Was ist, wenn wir durch Verfolgung auseinandergerissen werden? Nach wenigen Tagen fallen alle ab, weil sie nicht gefestigt sind, gegründet sind. Wie schrecklich diese Vorstellung. Standhaftes Ausharren in allen Lebenslagen. Und noch Vers 12. 12 möchte ich noch lesen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Vers gefüllt mit vielen wichtigen geistlichen Wahrheiten. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Ich möchte noch etwas nach hinten blättern. 1. Petrus 4, Vers 12. Ganz ähnlich wie Jakobus. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Hier ist das Wort Peirasmus in der Feuerprobe versteckt. Das heißt wörtlich, lasst euch durch das unter euch entstandene Feuer der Versuchung nicht befremden. Das ist etwas ganz Normales in unserem Leben. Dann dieser ganz zentral wichtige Vers, Joshua hat ihn auch schon gelesen, 1. Korinther 10, Vers 13. Daran dürfen wir uns immer wieder halten. In allen Schwierigkeiten und Anfechtungen. An diesem Vers hier, 1. Korinther 10, Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Oder anders übersetzt, es ist euch keine Versuchung außer nur menschliche begegnet, ganz wortwörtlich. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung Hier würde man meiner Ansicht nach besser mit Anfechtung oder Prüfung übersetzen, weil wenn er lässt diese Prüfung zu oder er schafft diese Prüfung, sagt der Vers. Darum muss es der positive Sinn von Peirasmos sein. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Anfechtung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Was für eine herrliche Verheißung! All diese Prüfungen Gottes. Und auch wenn er die Versuchung durch den Teufel, durch die Welt, durch das Fleisch zulässt in unserem Leben, kommt im Doppelpack. Es kommt im Doppelpack. Nämlich die Schwierigkeit selbst und zugleich, sogleich, der Ausweg Gottes. Ist das nicht herrlich, sich das bewusst zu sein? Es gibt aus jeder Situation den Ausweg Gottes. Aber es ist der Ausweg Gottes. Und wisst ihr, warum wir ihn so oft nicht sehen? Weil er anders ist als uns, als wir planen würden, diesen Ausweg. Wir wissen oft ganz genau, was wir für eine Lösung gerne hätten. Und sie kommt nicht und sie kommt nicht und wir denken, Gott hört nicht. Das stimmt nicht. Ich habe keinen Ausweg. Weil wir nur unsere eigene Vorstellung umgesetzt haben möchten von ihm. Nein, er hat seinen eigenen Ausweg für uns bereit. Und du wirst nicht in deiner einzigen Lebenssituation Gott einmal anklagen können, da hast du mich hineingestellt und hast mir keinen Ausweg gegeben. Nein, sein Wort ist wahr. In jeder Lebenssituation gibt es einen göttlichen Ausweg. Petrus 1,5, das lesen wir jetzt aus 5 bis 7, aus Zeitgründen nicht. Ich möchte noch Galater 4 aufschlagen. Das zeigt uns auch noch einen wichtigen Aspekt der Versuchung oder Prüfungen in unserem Leben. Galater 4, Vers 14. Und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Wie Herrliches kann er da sagen, der Apostel Paulus von den Galatern. Und es geht mir darum, meine Anfechtung, auch Peirasmos wieder, in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet. Sie haben ihn so angenommen, mit seiner Krankheit, die Paulus hatte, von der wir wenig wissen. Aber es hat ihn ganz fest beschäftigt, immer wieder. Das sehen wir an dieser Stelle. Der Dank den Galatern gegenüber, dass sie ihn auch trotz seiner Einschränkung, trotz seiner Krankheit angenommen haben. Also, Krankheit für Gläubige ist eine Anfechtung. Und ich bin überzeugt, im guten Sinn gemein, eine Prüfung. Was ist eine Prüfung? Ein Peirasmos im positiven Sinn? Dass Gutes daraus wird. Eine Prüfung, damit das Falsche abgeschafft werden kann und das Gute hervorgebracht wird. Das ist Krankheit im Leben der Gläubigen. Es soll uns zum Guten führen. Also dürfen wir Gott sogar für Krankheit danken. Es für lauter Freude achten, wie Jakobus schreibt. Wichtiger Aspekt zum Thema Versuchung oder Prüfung. Dann, die Zeit reicht nicht, gibt es natürlich noch mehrere Stellen, die auch uns zeigen, dass wir auch ganz konkret beten sollen zu Gott, dass er uns bewahrt vor Versuchung. Zum Beispiel im Gebet des Herrn. Und führe uns nicht in Versuchung. Wir dürfen sogar bitten, dass Gott es begrenzt. Oder den Jüngern sagt der Herr Jesus, als sie eingeschlafen sind, wacht und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Das heißt doch, es gibt Versuchungen, die lässt Gott zu. Die sind nötig in unserem Leben. Aber es gibt auch Versuchungen, die wären nicht nötig. Die wären nicht nötig. Wacht und betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet, in die wir gar nicht erst hineinzukommen bräuchten. Und dafür sollen wir wachsam sein, sollen beten. Auch ein wichtiger Aspekt zu diesem Thema. Jetzt wollen wir im Kapitel 4 vom Lukas-Evangelium die Verse 5 bis 8 lesen. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben. Und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach, weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Was wir hier nicht genau wissen, wie war das wohl? Führte der Teufel den Herrn physisch, also in Realität, auf diesen Berg oder nur im Geist, das heißt in der Vorstellung. Das sagt uns die Schrift nicht und ich denke, es trifft eher das Zweite zu. Ja, tatsächlich, alle Reiche dieser Welt sind dem Satan übergeben. Das heißt, ihm unterworfen für eine begrenzte Zeit. Unter der Zulassung Gottes. Nämlich seit Adam und Eva sich freiwillig von Gott gelöst haben und sich freiwillig dem Satan unterworfen haben, ist dieser tatsächlich Fürst dieser Welt. Dreimal gibt ihm der Herr Jesus im Johannesevangelium diesen Titel. Fürst dieser Welt. Und gemäß 2. Korinther 4,4 ist er der Gott dieser Welt oder Weltzeit. Und gemäß Epheser 2,2 ist er der Fürst der Macht der Luft oder der Fürst der in der Luft herrscht, das heißt im unsichtbaren Raum. Aber es ist die Luft, es ist hier auf der Erde. Satan herrscht im unsichtbaren Raum. Und er wird auch dort genannt, der Geist, der jetzt wirksam ist in den Kindern des Ungehorsams. Oder des Unglaubens. Da steht also alle Reiche dieser Welt. Im Griechischen gibt es ja drei Wörter für Welt. Das eine ist das weitaus häufigst gebrauchte Kosmos. Über 180 Mal wird das gebraucht im Neuen Testament, welches einfach mit Welt übersetzt wird. Einmal, und das zeigt auch, woher das Wort eigentlich kommt, wird es mit Schmuck übersetzt. Kosmos ist ein anderes Wort für Schmuck. Interessant. 1. Petrus 3, da ist die Stelle, wo es um den Schmuck geht. Den wahren Schmuck der Frauen ist dort beschrieben. Und dann wird oft auch das Wort Aion gebraucht, mehr als 100 Mal, auch übersetzt mit Welt oder mit Zeitalter, Zeitlauf, am häufigsten aber mit Ewigkeit. Aber auch ein Wort, das für Welt gebraucht wird. Und das dritte, das wird nur 12 Mal gebraucht, das kennen wir alle sofort, dieses Wort auch wieder für Welt, nämlich Oikumene. Oikumene. Welt, gemeint ist der Erdkreis, gemeint ist die ganze bewohnte Erde. Und genau dieses Wort ist hier gebraucht, Lukas 4, Vers 5. Er zeigte ihm alle Reich der Oikumene in einem Augenblick. Alle Reiche dieser Welt, das heißt, alle Herrschaften, alle Staatsgebilde, alle Völker mit all ihren Kulturen und Errungenschaften und Religionen. Das gehört alles dazu, was hier Satan dem Herrn Jesus in einem Augenblick alles miteinander zeigte. Denn das alles ist unter der Herrschaft Satans. Ist uns das bewusst? Alle Kulturen, alle Religionen, alle Nationen, alle Regierungen. Darüber ist Gott, er hat alles in Kontrolle. Aber er hat zugelassen, dass alles dem Satan unterworfen ist. Satan hat Einfluss und Anrecht auf jeden einzelnen Menschen in den Reichen dieser Welt. Außer auf den Menschen Jesus Christus. Johannes 14, 30. Jetzt ist er gestürzt, wird er gestürzt, der Fürst dieser Welt, sagt der Herr dort. Aber an mir hat er keinen Anteil. Und außer an denjenigen, die in Christus sind. An denen hat er kein Anrecht. An mir, als einem Kind Gottes, mit einem neuen Leben, dem Jesusleben, das in Christus verborgen ist, kein Anrecht. Genauso an dir, als echtem Kind Gottes. Und dieser Satan, er kann seine Macht delegieren, wen er will. Wie das jeder weltliche Herrscher und Machthaber auch tun kann. Er kann seine Macht delegieren und er tut es sehr oft. In der Tat ist er auf Menschen angewiesen. Er ist auf Menschen angewiesen, die seine Anweisungen und damit seine Macht auf dieser Welt ausüben. Da gibt es viele Beispiele in der Persönlichkeit, in der Geschichte. Denken wir an Hitler. Er war ein personifizierter Satan. Nichts anderes. Und solche gibt es viele. Und die einen kann er mehr einspannen und die anderen kann er weniger einspannen. Und jetzt kommt ganz eine traurige Wahrheit. Selbst Gläubige wird Satan missbrauchen, um seinen Willen auszuführen. Wie traurig und wie gefährlich, wenn sich Gläubige dem Fürsten dieser Welt zur Verfügung stellen. Lasst uns 2. Timotheus 2 aufschlagen. Vers 23-26 ist das beschrieben. Die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Ob ihnen Gott nicht etwa Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Das ist eine traurige Realität, dass selbst Gläubige sich brauchen lassen vom Satan, um dessen Willen zu tun. Ob ihnen Gott nicht noch oder nicht etwa Buße geben möchte. Sie sind echte Gläubige. Buße ist möglich. Aber was, wenn sie nicht Buße tun? Was, wenn sie nicht Buße tun? Sie bleiben Gefangene des Teufels. Lebendig Gefangene. Und wenn sie nicht Buße tun, wir können nichts anderes schließen aus dieser Stelle, dann wird er sie umbringen. Dann wird er sie umbringen. Eine ernste Stelle ist das. Oder noch als Beispiel, wie Satan seine Macht delegiert. Natürlich in der Offenbarung haben wir jetzt auch die Zeit nicht, aber wir sehen doch sehr deutlich dort, wie er seine Macht delegiert. Denken wir an Offenbarung 13, das Tier aus dem Meer, das dort beschrieben wird. Wir wissen, was gemeint ist mit dem Tier aus dem Meer. Es ist ja dieses imperialistische römische Reich, das damit gemeint wird. Es ist genau das Tier, das Prophet Daniel beschreibt, als das vierte Tier. Ganz anders als die drei anderen. Dieses imperialistische römische Reich, und zwar hier in Offenbarung 13 im Stadium des siebten Hauptes. Es hat ja sieben Köpfe. Und dieses Stadium dieses römischen Reiches wird jetzt beschrieben. Und dieses siebte Haupt ist ganz klar und eindeutig der Antichrist, der Mensch der Sünde, der eine Todesunde empfängt, stirbt und von Satan selber wieder auferweckt wird, lebendig gemacht. Zur Nachäffung von dem, was der Herr Jesus getan hat. Und es steht dort, dass diesem Tier der Satan alle seine Macht gibt. Und dann ebenso das zweite Tier, Offenbarung 13, das Tier aus der Erde, von dem wir wissen, es ist an anderen Stellen beschrieben als der falsche Prophet. Die dritte Einheit in der satanischen Dreieinigkeit. Nebst Satan und dem Antichristen, der falsche Prophet, der falsche Geist. Der richtige Heilige Geist führt ja die Menschen dazu, dass sie den Herrn Jesus anbeten. Und dieses Tier aus der Erde führt die Menschen dazu, dass sie den Antichristen anbeten. Er äfft alles nach. Und er delegiert seine Macht, um an sein Ziel zu kommen. Lukas 4, Vers 7, ist ja interessant hier zu lesen. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Anbeten heißt proskuneo, das ist auch in Matthäus übersetzt mit sich niederwerfen. Wenn du dich vor mir niederwirfst und anbetest. Ist doch, oder huldigen heißt das Wort auch. Ist doch sehr bezeichnend. Satan fühlt sich nur richtig angebetet, wenn die äußere Gestik stimmt. Er weiß genau, wie ausdrucksstark das ist, sich niederzuwerfen. Und das will er. Wie passiert denn die richtige Anbetung Gottes? Im Geist und in der Wahrheit. Genau. Das Äußere ist völlig sekundär. Völlig sekundär. Vers 8. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Das tönt so logisch. Ist für uns doch alles so klar, oder? Dass wir Gott allein anbeten wollen und ihm dienen. Ist für uns doch klar, dass wir nicht dem Satan dienen wollen. Aber wem dienst du wirklich? Ist es so klar in unserem Alltag? Wem dienen wir wirklich? Gott allein? Gott allein? Dienen wir wirklich Gott allein? Beten wir Gott allein an? Die Gefahr ist so groß, dass das nicht so ist. Apostel Johannes schreibt: Kinder, hütet euch vor den Götzen oder vor den Götzenanbetung. Götz ist all das im Neuen Testament, was den Platz Gottes einnimmt, wo wir nicht Gott anbeten, sondern irgendetwas anderes wichtiger ist in unserem Leben. Vers 9 bis 11 lese ich noch. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Was für ein listiger Versucher, dieser Satan. Nun zitiert er selber das Wort Gottes. Und erst noch diesen wunderbaren Psalm 91. Was lehrt uns das? Wenn jemand das Wort Gottes zitiert, heißt es noch lange nicht, dass er nicht im Auftrag Satans kommt. Seht euch doch, nein, lieber nicht, aber wenn man sich nur die Fernsehpredigten anschauen, all diese Frauen und Männer im Fernsehen. Und die bibeltreuen Christen fallen darauf. Sie kommen doch mit Bibelversen. Oh mein Gott, was für eine Verblendung. Wo ist denn das Unterscheidungsvermögen, das Geistliche? Ja, Satan selber kommt mit einem herrlichen, frommen, zusprechenden Psalm 91. Aber ich kann euch sagen, Satan und seine Helfer, auch die im Fernsehen, die werden nie das Wort Gottes im richtigen Zusammenhang zitieren. Nie. Sie werden sich hüten. Erstens kennen sie den richtigen Zusammenhang nicht. Und zweitens wissen sie, dass das sie völlig entlarvt. Aber genau darum müssen wir müssen sein Wort im Zusammenhang kennen. Wie wichtig ist das, dass wir das Wort Gottes im Zusammenhang kennen. Und zum Schluss, und dann bin ich fertig, noch der Vers 12. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Der Mensch geht in seiner Frechheit, in seiner Verdorbenheit so weit, dass er selbst Gott versuchen will. Gott versuchen heißt, als Mensch den Versuch machen, Gott in seinem Handeln auf meinen Weg zu bringen. Auf deinen falschen und sündigen Weg zu bringen. Beziehungsweise heißt es, Gott in seinem heiligen und vollkommenen Handeln anzuzweifeln. Und da, liebe Geschwister, merken wir nun, wie sehr die Warnung an uns geht. Gott versuchen heißt, ihn in seinem vollkommenen Handeln an uns anzuzweifeln. Das ist nicht harmlos. Wir schlagen noch 1. Korinther 10 auf. Vers 9, wo uns das Vorbild, das negative Vorbild leider des Volkes in der Wüste gezeigt wird von Paulus. Und da schreibt er in Vers 9, lasst uns auch nicht Christus versuchen. Und hier ist sogar dieses verstärkte Wort für versuchen, peirazo, ekpeirazo gebraucht. Eine der wenigen Stellen. Lasst uns auch nicht Christus herausfordern, versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Gott hat das nicht akzeptiert. Sie haben nämlich gesagt, was sollen wir hier in der Wüste? Was sollen wir deinen Weg, Mose, und den Weg deines Gottes weitergehen in diesem schrecklichen Ort? Wir wollen zurück nach Ägypten. Was für ein übler Weg hat Gott uns hier eingebrockt? Und Paulus warnt uns, lasst uns auch nicht Christus versuchen. Das heißt, Christus anzweifeln. Die Wege Gottes in deinem Leben anzweifeln. Und selbst wenn es noch so große Schwierigkeiten sind, scharfe Warnung, zweifle ja nicht an den Wegen Gottes in deinem Leben. Ich bin überzeugt, dass das einer der häufigeren Gründe ist, warum Gott Gebete nicht erhören kann. Er wird solche Gebete, um zurückzukehren zu den Fleischtöpfen Ägyptens und gleichzeitig seinen Weg so massiv anzuzweifeln, er wird doch das nicht erhören. Weil sein Weg viel besser ist, viel besser als unser Versuch, ihn auf unseren Weg zu bringen. Dass unsere Wünsche, unser Willen doch endlich von ihm umgesetzt würden. Das ist nicht nur dumm zu tun, es ist gefährlich. Und das Wort gibt eine scharfe Warnung. Schaut das Volk in der Wüste. Gott musste sie umbringen. Lassen wir uns warnen, überdenken wir unsere Haltung zu unserem Herrn in Bezug auf unsere Lebensumstände, auf den Weg, den er uns führt. Und danken wir ihm für jede Einzelheit. Danken wir ihm für den Ausweg, den er bereit hat aus jeder Schwierigkeit. Und dann werden wir seinem Willen gemäß beten. So will ich nun, sagt Paulus den Männern, ihr Männer, dass ihr an allen Orten, das heißt in allen Gemeinden, heilige Hände aufhebt, ein Seelbitt für den heiligen Wandel des Mannes und zu Gott betet ohne Zorn und Zweifel, ohne Anzweiflung. Gott wird sonst das Gebet nicht erhören. Darum will ich, dass die Männer beten. an allen Orten, aber ohne Zorn und Zweifel. Der Herr möge uns Gnade geben, das zu verstehen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr Jesus Christus, der du auf diese Welt gekommen bist, der du zurück zum Vater gegangen bist und der du durch deinen Geist auch hier jetzt zu uns gekommen bist, in unsere Mitte. Wir danken dir, wir beten dich an, dass wir dich haben dürfen als sicheren Hort und Fels. Wir danken dir, Herr, dass wir in deinen Fußstapfen wandeln dürfen. O Herr, lehre uns Gehorsam. Führe du uns nach deinem Wohlgefallen. Und hilf uns, geistlich zu sehen, von der Ewigkeitsperspektive aus zu sehen, was uns jetzt in unserem Leben begegnet. Und hilf uns, Herr, geistlich zu denken und dir zu danken für alle Schwierigkeiten und Umstände, damit wir gehorsam lernen, damit dein Geist Raum hat in uns und wir erfüllt werden können vom Geist Gottes. Segne du ein jedes, decke du auf, Herr, wo diese Nöte sind, wo diese eigenen Wege sind, eigenen Auswege und nicht deine gesucht werden. Decke du auf und hilf du, Herr. Führe du uns in die Tiefe, in deine Tiefe und in das Ausharren, in die Standfestigkeit, Herr. Wir danken dir für deine Gnade.